Hi, ich bin Christina. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 45.
Dominik.
Alter.
39.
Ich lebe in
Bielefeld.
Bei Twitter bin ich
Schreibblockade.
Auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist das Beste, geht's mir gerade
7.
Für eine 10 bräuchte ich
weniger Schnupfen, einen erfolgreichen Kommunalwahlkampf und ein Grundstück für ein Tiny House.
Twitter ist für mich
ein durchgespieltes Spiel.
Wenn ich mutiger wäre, würde ich
hätte ich den Mut, auf diese Frage ehrlich zu antworten.
Danach riecht meine Kindheit
Wald.
Darauf freue ich mich wie irre.
Auf Samstag, wo mein Mann und ich ein E-Tandem Probe fahren. Ich habe Angst davor, unzufrieden mit mir zu sein.
Darauf bin ich nicht gerade stolz.
Wie ich mich verhalten habe bei meiner zum Glück bisher einzigen Trennung.
Davon hätte ich gerne mehr.
Ich würde mich gern besser entspannen können.
Davon hätte ich gerne weniger.
Das Gefühl, für alles verantwortlich zu sein.
Dafür habe ich mich zuletzt entschuldigt.
Wahrscheinlich bei meinem Mann, dass ich wieder so war, wie ich war, wenn ich Stress habe.
Du bringst mich zur Weißglut, wenn?
Ich glaube, ich bin schwer zur Weißglut zu bringen, aber man bringt mich zur Weißglut, wenn man Menschen aufgrund ihres Menschseins hasst.
Das hätte ich besser anders gemacht.
Mein Outing.
Das würde ich gerne von meinen Eltern wissen.
Ob es irgendwas gibt, was sie besser anders gemacht hätten.
Diese Superkraft hätte ich gern.
Fliegen.
Das werde ich nie vergessen.
Wie mein Mann auf meinen Heiratsantrag reagiert hat.
Bestes Schimpfwort ever.
Ich beschimpfe selten andere, aber mich bezeichne ich häufig selber als Vollidiot.
Dominik, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in echt jetzt.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich auch. Wir sitzen im Parteibüro der Grünen hier in Bielefeld, wo du engagiert bist, wo du viel Leidenschaft reinsteckst. Das weiß ich, weil wir beruflich auch schon mal miteinander zu tun hatten. Und wir sitzen auf einem geblümten Sofa relativ nah aneinander. Und ich habe dich gefragt, ist es okay, dass wir nebeneinander sitzen? Und da hast du gesagt, ich habe kein Problem mit Nähe.
Nee, also das ist auch für mich generell kein Problem. Ich drücke sehr schnell Menschen, wir haben uns ja auch umarmt. Das ist die schöne Geschichte, als mein Mann und ich uns zum ersten Date getroffen haben. Wir hatten dann vorher schon über ein Datingportal haben wir uns kennengelernt und Nachrichten natürlich ausgetauscht. Und da habe ich ihn auch direkt in den Arm genommen, weil das kennen wir ja auch, dass man online schon irgendwie so eine Connection aufbaut. Und da hat er mir mal im Nachhinein gesagt, dass er da am Anfang ein bisschen mit überfordert war, mit so viel Nähe, aber es scheint sich ja gut ausgegangen zu haben. Scheint ja gut ausgegangen zu sein.
Ihr seid verheiratet, ne? Da kommen wir bestimmt später auch nochmal dazu, aber wo du schon sagst, diese Connection, im Real Life ist das für viele Leute, glaube ich, schwer nachzuvollziehen, dass man sich online irgendwie so nah sein kann. Kannst du das erklären?
Ja, ich glaube, dass man schreibt, glaube ich, online auch Dinge, die man vielleicht nicht sofort auf der Straße den Leuten ins Gesicht sagen würde, weil man ist ja meistens irgendwie so für sich in diesem geschützten Raum und man hat vielleicht gar nicht so das Gefühl, ich sage das jetzt dem ganzen Menschen. Ich meine, mir folgen bei Twitter irgendwie, keine Ahnung, 800 irgendwas Leute. Ich durfte letztes Jahr den Grünen Bundesparteitag hier eröffnen, weil das der gastgebende Kreisverband immer so machen darf. Und da habe ich halt auch vor 800 oder 1000 Leuten gesprochen. Und wenn ich mir vorstelle, mit jedem Tweet, den ich rausschicke, ist das halt auch so eine Menschenmenge, ne? Dann wird man ja bekloppt. Also dann wird man ja jedes Wort irgendwie 3-4 Mal überlegen. Und ich glaube, dadurch kommt dann auch so ein Gefühl der Nähe oder so ein Gefühl, man kennt die Person einfach schon, obwohl man sich noch nie in echt getroffen hat. Ich glaube, viele Prominente können das auch irgendwie nachvollziehen, von denen man irgendwie ganz viel liest. Ja. Und die Fans haben dann irgendwie schon das Gefühl, ja, wir sind eigentlich schon beste Buddies, obwohl man sich nie getroffen hat.
Aber wo du das gerade sagst, ne? Also wenn so ein paar tausend Leute vor dir stehen, ich finde, das ist nochmal was sowas von anders, ne? Also du stellst dir vor, du hast irgendwie 1000 Follower oder wenn ich im Radio spreche, dann hören da irgendwie 70, 80, 90.000 oder mehr Menschen zu. Aber wenn dir tatsächlich jemand gegenübersteht, Das ist ja noch mal was ganz, ganz anderes.
Ja klar, das ist dann, das hat dann auch eine gewisse Intimität oder man kann es ins Gesicht gucken, wir gucken uns ja jetzt auch an und sehen, wie reagiert er. Ich versuche da irgendwie abzulesen, ob meine Antwort irgendwie spannend oder aufregend ist.
Ach echt, achtest du auf Körpersprache, achtest du auf Gestik, Mimik, wenn wir beide jetzt uns hier so gegenüber sitzen auf dem geblümten Sofa?
Also ich glaube, ich mache das so ein bisschen unterbewusst. Mhm. Ich bilde mir ein, gerade in meiner Funktion als Parteisprecher darf ich auch öfters mal mit der Presse reden. Und da versucht man natürlich auch schon, weil man ja, man möchte ja irgendwie eine Message bringen und man hofft, dass bestimmte Sätze dann auch so in der Zeitung oder im Radio gebracht werden. Und dann versucht man natürlich auch vielleicht unterbewusst irgendwie zu gucken, rede ich jetzt so, dass das Gegenüber mir wohlgewollen ist und in vielen anderen Fällen ja auch. Also man unterhält sich ja selten nur, um irgendwie die Zeit zu vertreiben, sondern man will irgendwie, man will eine Verbindung zum anderen aufbauen, man will was sagen, wo der andere dann mit einem guten Gefühl aus dem Gespräch rausgeht oder wenn man sich halt mit Freunden trifft, die man schon seit Jahren kennt, dann will man ja auch, also man will ja ein gutes Gespräch immer haben und
eine Wirkung erzielen, ist es das?
Ja, genau. Also, dass man irgendwie sagt, ja, das waren jetzt gute 5 Minuten, die wir miteinander verbracht haben. Weil ich finde das ganz wichtig, dass wir haben alle nur die Zeit X, die uns bleibt. Und da sollte man versuchen, dann auch jeden Moment irgendwie mit einer gewissen Sensibilität und einer gewissen Achtsamkeit auch zu verbringen. Und da ist es dann doof, wenn man sich unterhält und am Ende gehen beide Parteien weg und sagt, ja, das hätte man sich auch sparen können.
Fällt dir das dann leicht, von deinem Gegenüber das so einzuschätzen? Also könntest du jetzt nach den 10 Minuten, die wir uns jetzt kennen, irgendwie einschätzen, wie du auf mich wirkst?
Nee, tatsächlich nicht. Also so ein Grundgefühl irgendwie ja, ob man sich jetzt sympathisch war oder nicht sympathisch war, ich glaube, das kriege ich so hin, aber darüber denke ich dann auch im Nachhinein viel zu wenig nach. Also das ist immer so ein Im-Moment und ich höre mir auch ganz selten Dinge im Anschluss von mir nochmal an, wenn irgendwie unsere Parteitagsreden werden im Internet gestreamt, also das habe ich mir noch nie danach irgendwie angeguckt oder
warum denn nicht?
Dann würde ich irgendwie anfangen, an mir rumzumäkeln und rumzukritisieren, weil ich schwer mit mir zufrieden zu stellen bin. Und
hab da. Weil du dann nicht mehr authentisch wärst, weil du deine Authentizität versuchst, irgendwie dann in ein Korsett zu drücken oder so?
Nee, gar nicht. Ich glaube, man ist ja selber immer sein größter Kritiker und man sieht Dinge an sich, die allen anderen nicht auffallen. Und ich sage, wenn ich irgendwo, wenn ich auf wen anders in irgendeiner Form wirke, dann ist erstmal wichtiger, dass wie die Wirkung beim anderen ist und nicht wie mein. Also ich versuche dann meine Zufriedenheit so ein bisschen davon abhängig zu machen. Wenn mir nach einer grünen Veranstaltung die Parteifreunde dann irgendwie sagen, das hast du gut moderiert oder das war eine schöne Rede oder das hat irgendwie gut geklappt oder so, dann ist mir das, es war ein langer Lernprozess, dann ist mir das mittlerweile viel mehr wert und das kann ich auch viel besser annehmen. Selbst wenn ich irgendwie schon direkt nach der Rede denke, ach mein Gott, da hast du dich jetzt versprochen oder den Satz wolltest du eigentlich noch sagen und hast vergessen zu sagen, das schiebe ich dann alles in den Hintergrund.
Streng mit dir, ne? Sonst so, oder? Kann das sein? So mein allererster Eindruck?
Ja, doch. Also mir geht es irgendwie am besten, wenn so ein Tag fast wie geplant abläuft. Also das mache ich tatsächlich. Ich plane meine Woche relativ strikt durch. Mein Kalender ist quasi so Termin an Termin an Termin. Da ist dann auch irgendwie die Sinne, diese Stunde Arbeitsweg ist ein Termin da drin und abends dann Abendessen machen. Also das plane ich schon so irgendwie durch, weil sonst würde ich, glaube ich, mit dem vielen, was ich mache und was ich auch machen will und wo ich total Bock drauf habe, würde ich einfach untergehen. Und das haben ja auch schon viele gesagt, also dass sie das krass finden, wie organisiert ich bin und wie ich mit einem 37-Stunden-Job, der eine Fahrradstunde entfernt hier stattfindet, dann noch alles, was ich für die Partei mache, einen Ehemann habe, einen Freundeskreis habe, wie ich das so alles unter einem Hut bringe, ohne mich selber total ins Burnout zu treiben, was mir zum Glück bisher auch nicht beschwert ist.
Da muss ich dich direkt fragen, was ist dein Geheimnis? Wie schaffst du das dann? Also das klingt schon echt viel.
Das ist eine ganz krasse Prioritätensetzung. Also da ist zum Beispiel auch eine Priorität, dass ich jeden Abend 8 Stunden in meinem Bett verbringe, weil es dann meistens auch dazu führt, dass ich irgendwie zwischen 7 und 8 Stunden schlafe. Das war eine sehr harte Lektion. Das ist mir vor 3 Jahren im Landtagswahlkampf, habe ich mich da tatsächlich total übernommen und bin aus diesem Landtagswahlkampf mit Migräneattacken rausgegangen, die ich jetzt so langsam wieder im Griff habe. Also bin jetzt seit knapp 3 Monaten migränefrei. Das ist mir in den letzten 3 Jahren nicht vergönnt gewesen, weil ich eben im letzten Jahr dann sehr strikt zum Beispiel darauf geachtet habe, jede Nacht irgendwie möglichst nah an 8 Stunden Schlaf zu kommen und gemerkt habe, okay, das ist jetzt eine Priorität, die ich setzen muss. Was eben dann dazu führt, dass ich andere Sachen eben auch zurückstelle. Also dann geht eben nur eine Abendveranstaltung, die vielleicht mal nach 22 Uhr mich erst zu Hause sein lässt und nicht wie sonst irgendwie 3 Veranstaltungen oder da muss man eben dann auch mal freitagsabends sagen, nee, heute ist das Sofa und das anschließende Bett einfach für mich wichtiger als der Bloggerstammtisch oder der Schläferzabend.
Selbstfürsorge steht gerade ganz oben für dich, würdest du so sagen?
Ja, also das ist was ich im letzten Jahr gelernt habe. Ich habe morgens nach dem Aufstehen so 1,5 bis 2 Stunden, die ich wirklich Zeit für mich nehme, wo ich meinen Sport mache, wo ich Meditation mache, wo ich so eine Art Mini-Yoga mache, weil auch viel, glaube ich, durch so Nackenverspannung und Kopfschmerzen kennt man ja auch entsprechend. Und ich glaube, das waren ganz viele Bausteine, die mich wieder weg vom Migränepatienten hin zu einem gesunden Menschen hat werden lassen.
Was passiert, wenn du dich nicht an deine Routinen und an deine Taktungen hältst? Also Beispiel, ich musste dir für unser Podcast-Date musste ich dir vor 2 Wochen absagen. Hat dich das dann sehr durcheinander gebracht? Wie stelle ich mir das vor?
Nee, gar nicht, weil also den Anspruch, dass der Plan dann jeden Tag minutenweise durchgeht, den habe ich gar nicht. Ich habe mal den schönen Satz gehört, man kann einen Plan haben, aber der Plan wird sich ändern und dann ändert sich halt der Plan, aber dann hat man einen neuen. Mhm. Okay. Aber im Englischen gibt es dann den schönen Satz, failing to plan is planning to fail. Also wenn man gar keinen Plan hat, dann geht es meistens völlig in den Binsen. Zumindest bei mir ist das so der Fall. Und wenn dann mal so ein Termin ausfällt, dann ist da plötzlich ein freier Block, dann überlege ich, okay, was kann ich irgendwie da vorziehen, was mir dann vielleicht am Wochenende einen größeren Block Freizeit beschert, weil auch das plane ich tatsächlich oder auch Zeit mit meinem Mann ist tatsächlich ein Termin in meinem Kalender, weil dann ist es auch eine Priorität. Also zeig mir deinen Kalender und ich kann dir sagen, wie deine Prioritäten sind, weil das, wofür man sich Zeit nimmt, das hat dann auch eine gewisse Wichtigkeit und dann kann ich eben auch bei spontanen Anfragen eben ganz klar und für mich mit einem guten Gewissen sagen, nee, da ist jetzt was mir wichtiger ist.
Wie geht dein Mann damit um? Wie ist der drauf? Ist der auch so gut durchstrukturiert oder eher da ganz lässig unterwegs?
Der ist eigentlich auch ganz gut strukturiert. Der hat das mehr im Blut als ich. Also ich muss mir da sehr viel über die ganzen elektronischen Helferchen mitmachen. Der bekommt das ganz gut hin. Der regt sich aber auch nicht so schrecklich über sich selber auf, wenn es dann mal nicht klappt. Oder der kann damit gelassener umgehen. Der ist generell ein eher gelassenerer Mensch, als ich das in vielen Punkten bin. Aber der hat einen Job, wo er in Schichten arbeitet, wo eben ja, sich in der Woche spontan ergibt, wann muss er arbeiten und wo auch mal spontan vielleicht was ausfällt oder spontan, wenn eine Kundenbuchung dazu kommt, sich was verlängert. Und da muss er halt auch eine gewisse Flexibilität an Tag legen. Das wäre zum Beispiel ein berufliches Umfeld, was für mich gar nicht klappen würde.
Was machst du beruflich?
Ich bin Softwareentwickler und arbeite seit 19 Jahren jetzt bald in demselben Betrieb, also wo ich auch meine Ausbildung gemacht habe, hier in der Nachbargemeinde, und bin da sehr glücklich.
Ich habe dieses Jahr auch 20-Jähriges im Radio, was irgendwie schräg ist, weil ich immer noch denke, das kann ja nicht sein, weil ich bin ja innerlich noch 25. Du lachst gerade, geht dir das ähnlich?
Ja, also einerseits erinnere ich mich auch noch an meinen ersten Tag im Unternehmen und wie uns der Chef begrüßt hat, und wir sind in den letzten Jahren auch glücklicherweise gesund gewachsen. Also als ich anfing, waren wir 300 Leute und jetzt sind wir 4.300 weltweit. Und da hat man natürlich auch ganz schön viel mitgemacht. Ich darf seit 6 Jahren auch in meinem Berufsfeld die Ausbildung leiten, und da ist das dann auch immer so ein bisschen, also alle, jedes Jahr wird ein Jahrgang fertig, und ich weiß noch, wie wir in Bewerbungsgesprächen gesessen haben, und das ist schon verrückt. Und mein Eindruck ist ja auch, dass die heutige typische Karriere, da sind ganz viele, die irgendwie, ne, 3 Jahre in dem Betrieb, 3 Jahre in dem, und so Leute, die so einen festen Plan haben irgendwie, ne, jetzt, das ist gut für meine Karriere und dann kommt der nächste Step, aber irgendwo anders oder im Ausland oder so. Da fühlt man sich fast schon ein bisschen exotisch, wenn man in so einem mittelständischen Unternehmen bisher sein ganzes berufliches Leben verbracht hat.
Wie ist es denn in der Politik, wenn du dich da weiterentwickeln möchtest? Musst du das nicht auch irgendwie planen? Also ich stelle mir das immer, ich will jetzt nicht sagen wie bei House of Cards, aber es muss ja irgendwann, musst du ja für dich vielleicht eine Entscheidung treffen, okay, mein politisches Engagement, das treibe ich jetzt vielleicht weiter und dafür muss ich die und die Leute treffen und die Posten haben, oder klär mich auf.
Ja, ist ganz witzig, weil bisher hat sich das alles so ein bisschen gefügt tatsächlich. Mhm. Also ich bin damals 2009 bin ich in die Partei eingetreten, also ist jetzt auch schon über 10 Jahre her, damals im Bundestagswahlkampf, nachdem ich die Grünen in der Kommunalwahl hier kennengelernt habe, über Twitter übrigens. Okay. Da hat sich so das ein oder andere ergeben. Also dann war 6 Monate nach meinem Parteieintritt wurde hier im Kreisvorstand ein Posten frei als Beisitzer, quasi als Basisvertretung, und da wurde ich dann gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Das habe ich dann gemacht, bin gewählt worden. Und 4 Jahre später ist dann der aktuelle Sprecher, hat gesagt, jetzt tritt er nicht mehr an. Und bin dann eben auch wieder gefragt worden, ob ich mir da nicht die Nachfolge vorstellen könnte. Weil man einfach, also man hat halt Dinge gemacht, weil es Spaß gemacht hat. Und dann merkt natürlich auch so eine Organisation irgendwie, da haben wir jemanden, den wir mit diesen Aufgaben betrauen können, und ja, dann hatte ich da Bock drauf und bin jetzt schon das 3. Mal wiedergewählt worden und habe aber auch schon für mich jetzt entschieden, dass das jetzt meine letzte Amtszeit als Parteisprecher ist, weil ich jetzt bei der diesjährigen Kommunalwahl gerne in den Rat möchte. Und das ist natürlich auch was, was man dann irgendwie mit plant, also wo man jetzt schon bei den Ausschusssitzungen eben mit dabei ist, dass man so die Themen auch mit begleitet und nicht, wenn man dann im September gewählt wird, so bei Null anfängt, sondern ein bisschen Bescheid weiß. Und klar, da stellt sich jetzt eine Partei natürlich auf. Wir haben zum Glück gerade sehr viel Zuwachs und sehr viele Menschen, die Bock drauf haben, auch was zu machen. Und wir können nur so und so viele Plätze auf unserer Liste vergeben und wir können nur so und so viele Direktmandatskandidaturen vergeben. Da gibt es natürlich auch eine gewisse Konkurrenz. Und dann, klar, dann muss man natürlich irgendwie dafür sorgen, dass man eine gewisse Bekanntheit hat. Das habe ich jetzt natürlich den Vorteil, dass ich seit 10 Jahren hier im Kreisverband arbeite und seit 5 Jahren als Sprecher auch eine gewisse herausragende Position da habe. Aber natürlich, das ist dann eine Gemengelage, in der man sich zurechtfinden muss.
Und das mit deiner Geschichte, von der ich jetzt weiß in der kurzen Zeit, mit deinen, du hast ja auch gesagt, du würdest gerne ein bisschen besser entspannen können, du hättest gerne weniger das Gefühl, verantwortlich zu sein, die Migräne. Denn ich stelle mir das so vor, da kommt ja jetzt noch so ein Ding oben drauf.
Ja.
Ist das hart? Ist das schön? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also ich hab ja echt wahnsinnig Lust darauf, weil man kann einfach sehr viel machen. Das Problem in unserer Struktur, wie wir sie in Deutschland haben, ist, es braucht alles irgendwie Zeit. Ne? Also die Bürokratie in Deutschland hat zwar den schönen Vorteil, dass man relativ genau weiß, wenn man vorne X reingibt, kommt am Ende Y bei raus. Das ist ja relativ sicher bei uns, aber Dinge brauchen eben. Ne? Wir können nicht von jetzt auf gleich, 100 Kilometer Fahrradwege in Bielefeld bauen, weil so sind wir einfach nicht strukturiert, so funktioniert das nicht. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass die paar Vollidioten, die es ja jetzt politisch leider seit ein paar Jahren hier gibt, selbst wenn die mal was zu sagen hätten, die könnten auch nicht den Laden auf links drehen, also so wie ein Donald Trump jetzt auch nicht den Laden auf links gedreht hat oder auf rechts gedreht, wäre vielleicht das bessere Bild. und deswegen, also diese Lust, sich da zu engagieren, die macht einfach über vieles weg. Und vielleicht kommt auch ein bisschen was so aus meinem Beruflichen dazu. Also als Softwareentwickler sitzt man halt eigentlich sehr häufig vor seinem Rechner, hat ein Problem zu lösen und weiß halt eben nicht sofort, wie die Lösung ist. Und probiert dann rum und versucht sich irgendwie Wissen anzueignen und tüftelt dran rum. Und hat ganz viele Fehlschläge auf dem Weg dahin. Aber irgendwann hat man dann die Lösung gefunden, dann funktioniert's und das ist unglaublich befriedigend.
Du scheinst Geduld zu haben. Ich glaube, das braucht man auch für deinen Job, ne? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Also eine Mischung aus Geduld und Gelassenheit. Und ich glaube, weil ich das jetzt auch schon so lange mache, habe ich das im Beruflichen schon sehr gut hinbekommen, dass eben nicht immer jeder Fehler so schlimm ist, wie vielleicht der junge Kollege jetzt meint. Und dass eben Dinge seine Zeit brauchen, bis sie gelöst sind. Aber solange man den richtigen Weg eingeschlagen hat, ist eigentlich alles in Ordnung.
Ich frage auch deshalb, ich hatte gestern Abend mit einem Twitterer Kontakt, da ging es um das Thema Geduld und Kleinteiligkeit. Ich bin super ungeduldig und er fragte dann, ob ich schon mal ein 1000-Teile-Puzzle gemacht hätte. Und also das wäre das Erste, was ich sofort vom Tisch fegen würde und sagen würde, um Gottes Willen, Jesus, Maria und Josef, weg damit. Das ist gar nicht meins. Und er fragte mich dann, das fand ich ganz spannend, hast du denn schon mal versucht, es wirklich zu Ende zu führen. Und auch das liegt mir total fern. Ich weiß von dir, du läufst ja zum Beispiel immer den Hermann durch den Teutoburger Wald. Bist du dann auch jemand, der sagt, okay, ich will meine Grenzen auch bezwingen?
Durchaus. Also ich behaupte von mir, dass ich einer der wenigen Hermannsläufer bin, die alle 9 Herrmänner, die ich bisher geschafft habe, fast gar nicht, also Profisportler würden sagen, gar nicht dafür trainiert habe. Wirklich nicht, weil ich da tatsächlich aber auch nicht den Ehrgeiz habe, ich muss es jetzt in unter 3 Stunden oder in unter 3,5 Stunden irgendwie schaffen. Also ja. Mein bester Hermann war irgendwie 3 Stunden 15. Die Ehrgeizbolzen, die da mitlaufen, die lächeln da nur drüber. Aber ich habe halt nach meinem ersten Hermann festgestellt, man trifft deutlich mehr Leute, die überhaupt schon von der Tatsache, dass man einen Hermann geschafft hat, beeindruckt sind. Und das streichelt mein Ego mehr als ausreichend. Und deswegen, also ein Hermann bringt mich immer schön an meine Grenzen, aber das ist auch mittlerweile echt ein Highlight-Erlebnis jedes Jahr für mich, weil man kennt die Strecke, man weiß, ah, jetzt kommt gleich hinter der Ecke, da stehen dann wieder die 20 Leute vom Hof oder von der kleinen Dorfschaft und haben ihren Grill aufgestellt und feuern einen an. Und das ist irgendwie einfach nur ein Happening für mich. Das ist für mich fast kein sportliches Ereignis mehr, sondern das ist so ein ja fast meditatives Erlebnis, weil man ist halt irgendwann, also das werden auch viele Läufer berichten, man kommt halt in so einen Flow und dann läuft man eben vor sich hin und ich nehme dann immer ganz viel wahr, was so um mich herum passiert tatsächlich. Also andere berichten, sie sind so in ihrem Tunnel und sehen dann nur die Strecke und wie das funktioniert, nehmen gar nicht rum, was um sich passiert. Also ich sauge so richtig alles auf, was dann da passiert. Und kann mich auch noch an wahnsinnig viele Dinge erinnern, wo andere Läufer sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie ich die 5 Kilometer verbracht habe.
Also ich stehe da wirklich immer so unglaublich bewundernd vor, weil also schon alleine dieses Überwinden von diesem Punkt, ich kann nicht mehr, also für mich tritt dieser Punkt sehr schnell ein, wo ich sage, ich kann nicht mehr und dann ist der da auch da und dann käme ich nie auf die Idee, den zu überwinden. Wie ist das dann bei dir? Also kommt dir überhaupt so ein Gedanke von, ich kann nicht mehr?
Ja, durchaus. Oder auch, als ich meinen ersten Marathon gelaufen bin, da war dann auch, als ich so über dieser Hermannsdistanz war, habe ich schon gemerkt, okay, das sind jetzt halt noch mal 11 Kilometer mehr, als der Hermann ist. Ja, aber durch die Berge des Hermanns, der Marathon war in Köln. Ja. Köln ist ja nicht so bergig wie unser Teuto hier. Ja. Ist das so vom, also mein subjektives Empfinden vom Anstrengungsgrad durchaus vergleichbar. Aber diese zeitliche Komponente ist halt eben doch noch mal eine andere. Und ich habe auch schon Läufe gehabt, wo ich halt, wo halt die Tagesform dann eben schlecht war und man auch 3-4 Kilometer mit sich gerungen hat und gesagt, was machst du denn jetzt für einen Scheiß oder so. Aber da springt dann doch mein Ego irgendwie da an und überlegt sich, naja, okay, und jetzt musste dann irgendwie, also beim Hermann, da bist du ja irgendwo im Nirgendwo und musst irgendwie einen Heimtransport organisieren, weil das hilft dir halt keiner und dann musst du irgendwie ihn anrufen und dann muss man vorbeikommen und auch wenn es keinen gäbe im Freundes- oder Familienkreis, der dann sagen würde, das ist aber doof, dass du das jetzt nicht geschafft hast oder so und alle verständnisvoll hätten, nee, die Blöße will man sich dann auch nicht geben und jetzt, wo man halt so ein paar lange Läufe geschafft hat in seinem Leben, weiß man auch, naja, das ist eine Phase, da gehst du jetzt durch und dann wird es wieder besser. Also so wie man es im Arbeitsleben hat man es ja auch. Man weiß, da gibt es dann irgendwie Phasen, da ist Stress oder da hat man nicht die Lust, ins Büro zu fahren, aber es geht auch wieder vorbei.
Ja gut, also so im Arbeitskontext kann ich das auch nachvollziehen, aber was so Läufer angeht, wirklich Riesenrespekt. Ich wäre dann die dann irgendwo am Baumstamm säße und sagen würde, Leute, ihr könnt mich jetzt abholen, ich will nicht mehr. Dominik, ich habe ja schon getwittert, dass wir uns treffen und du hast meinen Tweet retweetet und hast dazu geschrieben, man merkt, dass Christina sich nicht vorbereitet auf ihren Podcast, sonst hätte sie das nicht geschrieben. Ich habe geschrieben, ich erwarte oder ich erhoffe mir Aufklärung zum Thema Schläferz. Und das Wort Aufklärung an sich hat dich schon erstmal sehr, sehr belustigt. Ne? Warum? Erzähl mal.
Ja, das ist da sehe ich so ein bisschen meine Rolle irgendwie im Twitter-Universum und in meiner Bubble so drin. Ich bin derjenige, der die Doppeldeutigkeiten findet und der dann irgendwie die Antwort so formuliert, dass sie ein bisschen schlüpfrig, ein bisschen obszön oder manchmal auch sehr drüber oder fast drunter, könnte man sagen, ist.
Du bist das Ferkelchen, ne?
Ja, so ein bisschen. Also macht mir auch so ein bisschen, also Wenn dann darüber die Antworten kommen, sei es jetzt, oh Gott, ja, oder manchmal passiert es ja auch, dass man eine Antwort nicht so schnell mitbekommt und dann gibt es eben einige, die dann auf Sachen antworten und sagen, na warte, wenn der Schreibblockade das liest, was dann für eine Antwort kommt, da kann ich gut mit leben. Also das macht mir Spaß.
Das habe ich mir schon gedacht. Bevor wir jetzt einmal zum Thema Schläferz kommen, weil ich habe so viele Fragen zum Thema Schläferz. Sag doch mal einmal, woher kommt denn der Name Schreibblockade? Weil ich habe dich wirklich lange gelesen als Schreibblockade und du nickst schon, so geht es vielen anderen auch.
Ja, vielleicht Dinge, die sich durch mein Leben ziehen. Also viele sind ja auch überrascht, dass ich 39 bin. Du gehörtest auch dazu. Die profane Antwort ist, ich hatte auch erst Schreibblockade im Sinn, weil ich dachte, ach, das ist ja ganz witzig, so ein Medium, was übers Geschriebene funktioniert und sich dann Schreibblockade zu nennen. Dann war der Name nun blöderweise auch 2008 schon vergeben. Dann kam mir irgendwie diese Idee mit Schreibblockade und das passte dann für mich aber auch irgendwie, weil ich einer bin, der sehr ungern laut wird, also der das nicht kann, weil also jeder hat so seine körperlichen Makel, mit denen er gelernt hat zu leben, und meins ist meine Stimme, weil ich nur so ein bisschen in den Stimmbruch als Mann gekommen bin und ich mich auch, meine Stimme auch ungern höre, und gerade wenn ich irgendwie laut werde oder wenn ich schreie oder sowas, dann lege ich gerne nochmal eine Oktave drauf. Und auch wenn das irgendwie so ein total veraltetes Bild von Männlichkeit oder so ist, wir sind alle Kinder unserer Sozialisation, und da hatte ich lange in meiner Jugend Probleme einfach mit, dass ich eben nicht die tiefe Stimme bekommen habe, dass mein Bartwuchs eher homöopathisch ist und irgendwie nicht die große Portion Testosteron abbekommen habe. Mittlerweile ist das total easy und so ist es halt, und habe damit zu leben gelernt. Aber deswegen fand ich den Namen sehr passend.
Ja, ich mag den auch. Also als ich ihn dann erstmal geschnallt habe, dass da nicht noch ein zweites B ist, irgendwie gut, hat Interpretationsspielraum. Schläferz ist für dich, glaube ich, total wichtig, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ist das so?
Jein.
Was für eine interessante Antwort. Okay.
Ich mache, also Schläferz und Bloggerstammtisch und Arminia und so, das mache ich natürlich, weil ich gucke gern unsere Arminia beim Fußballspielen zu, und ich habe in den 2000ern auch mal gebloggt, und dann war ein Bloggerstammtisch irgendwie auch was, wo ich mich wieder fand, und ich gucke auch gerne in Schläferz, so ist es nicht. Aber ich mache das ja, weil da mein Freundeskreis zusammenkommt und ich einfach mit tollen Menschen eine tolle Zeit verbringe und wir irgendwie eine gemeinsame gute Zeit einfach haben.
Vielleicht können wir ganz kurz einmal erklären für alle die es nicht kennen, was denn eigentlich Schläferz ist, weil wir haben in Folge 13 mit Tina Absurd haben wir schon drüber gesprochen. Aber erklär noch mal bitte.
Ist eine Fernsehsendung auf Tele5. Schläferz ist eine Abkürzung für die schlechtesten Filme aller Zeiten. Da werden schlechte Filme gezeigt, B-Movies, Sachen, die aus den 70ern, 80ern sind und ganz fürchterlich gealtert sind, oder wo man einfach merkt, sie hatten halt nur ein 100er Geldbudget und mussten halt damit arbeiten. Und die werden dann von Oliver Kalkofe und Peter Rutten entsprechend kommentiert. Und verbunden damit ist dann ein Trinkspiel. Wenn irgendetwas, was in dem Film wiederkehrend vorkommt, passiert, muss halt getrunken werden. Mit der wichtigen Nachricht, dass man eben diesen Film nüchtern eh nicht ertragen würde. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie wir alle dazu gekommen sind, das zu gucken. Ich bin da auch tatsächlich etwas später erst hinzugestoßen, also noch so im ersten Drittel des Phänomens, aber bin jetzt nicht Gründungsmitglied der Sektion Bielefeld, des Fanclubs, der sich da gegründet hat, aber da haben wir eben auch, weil wir die Ersten waren, die das auf Twitter so breit getreten haben, von uns fotografiert haben, wie wir das verkleidet und das Wohnzimmer dekoriert geguckt haben und uns versucht haben, gegenseitig mit noch besseren Tweets dazu zu übertrumpfen und wer die meisten Likes bekommt, so intern in der Sektion zu betteln, auf freundschaftlicher Basis, sind wir da relativ groß geworden und haben dann auch die Aufmerksamkeit des Senders bekommen und sind letztes Jahr zum 100. Schläferz nach Berlin von denen eingeladen worden und hatten Ehrenkarten und durften über den roten Teppich mitgehen. Und das war nach meiner Hochzeit letztes Jahr der zweitbeste Abend im Jahr 2019. Und das ist irgendwie so ein Phänomen, was auch auf Twitter passiert ist.
Und ihr habt tatsächlich auch mit Olli Kalkofe und Peter Rutten ja auch ein recht enges Verhältnis. Na, also ihr seid euch schon nah irgendwie, ne? Hört ich so.
Ja, also wenn wir was irgendwie da hinschreiben, und das muss nicht nur über Twitter sein, also wir haben da auch andere Kontaktmöglichkeiten, dann wird das schon wahrgenommen. Die hatten letztes Jahr einen Besprechungsraum, den sie Bielefeld genannt haben. Die Wir kriegen auch immer so ein bisschen Vorab-Informationen, wenn jetzt eine neue Staffel kommt oder so, wenn da was Besonderes geplant ist, dass sozusagen der wichtigste Fanclub auch am Start ist und Bescheid weiß.
Und manchmal ist der Kontakt auch ganz persönlich, hörte ich aus gut unterrichteten Quellen.
Ja, das war die große Überraschung bei unserer Hochzeit. Da haben die Mitglieder der Sektion haben einen sehr schönen Hochzeitsfilm für uns gemacht, wo dann am Ende tatsächlich auch Oliver Kalkow und Peter Rütten drin auftraten und unseren Namen nannten. Und ja, da gibt's ein sehr schönes Foto von meinem Mann und mir, wie wir also mit weit aufgerissenen Augen und die Hände vorm Mund geschlagen es nicht fassen konnten, weil ja, es ist halt, also gerade Oliver Kalkofe ist ja eine gewisse Prominenz in Deutschland und das ist ein total cooler Typ und total bodenständig, aber trotzdem, also da kann man sich ja nicht von frei machen, wenn ein Promi da irgendwie einen selbst mit einbezieht oder was für einen macht.
Schon schön.
Schon ein Knaller, ja.
Ich habe das Foto tatsächlich auch gesehen. Das wurde mir zugespielt. Also das sah, ihr sah sehr, sehr glücklich aus. Wenn man überlegt, also deine politischen Kontakte kommen über Twitter. Du hast deinen Mann online kennengelernt. Du bist über Schläferz mit Twitter verbunden. Und du sagst trotzdem im Fragebogen, Twitter ist für dich ein durchgespieltes Spiel. Erklär.
Ja, weil ich glaube, also was soll denn da jetzt noch kommen, so unter dem Motto? Ich habe meine aktuelle Wohnung, habe ich auch über Twitter tatsächlich bekommen, weil ich halt da mal nachgefragt habe, ach, ich würde jetzt gern umziehen und hat jemand was mit Holzboden und Balkon und am liebsten Altbau und am liebsten Bielefelder Westen und
also das, was alle wollen. Das, was
alle in Bielefeld wollen und dann meldete sich eben eine damals noch Bekannte tatsächlich, die meldete sich halt über Twitter, die sagte, ja, bei uns im Haus ist sowas und zack, bumm, hatte ich die Wohnung, in der mein Mann und ich bis jetzt auch zusammen leben. Und ja, also ein Großteil des Bielefelder Freundeskreises, den ich habe, kenne ich über Twitter. Die politische Karriere hat über Kontakte auf Twitter stattgefunden, weil das tatsächlich für mich auch so ein Türöffner ist, auf Menschen zuzugehen. Also erstmal online zu schreiben und dann erst im Real Life zu begegnen. Da bin ich, obwohl ich gerne ein Typ bin, der im Mittelpunkt steht und der auf Bühnen steht, so auf Menschen zuzugehen und so von mir irgendwie was preiszugeben und zu sagen, jetzt lass uns doch mal, ich würde gerne bei der Partei mitmachen oder sowas. Mhm. Das hätte ich wahrscheinlich so im Real Life, wäre mir das deutlich schwerer gefallen. Aber so war eben die erste Verknüpfung da. Und
die Hürde nicht so groß.
Genau, dann, ne, wir sind darüber über Schläferz dann ein bisschen ins Fernsehen und ein bisschen Twitter berühmt irgendwie geworden. Also deswegen, also was sollen auf Twitter jetzt, was sollen als nächstes kommen? Was ist die, was wäre der nächste Level, die nächste Steigerung?
Deswegen, braucht es denn eine Steigerung?
Nein, also ich spiele ja auch gerne ein altes Videospiel nochmal durch. So ist es ja nicht und das ist mir ja auch lieb und teuer. Und ich bin ja auch immer noch bei Twitter. Nur nicht, also ich war schon mal deutlich aktiver dort. Das war aber eben auch was ich im letzten Jahr runtergefahren habe, weil das ja auch ein Zeitfresser entsprechend ist und was, wo man sich dann drin verlieren kann. Und habe mal so den Satz gelesen, scrollen ist das neue Rauchen. Also ne, man, immer wenn man Zeit hat, steht man irgendwie rum und scrollt auf seinem Handy durch irgendeinen Social-Media-Dingen. Und ich habe es halt gerne, auch im Social-Media-Bereich, dass ich dann nach der Benutzung von Social-Media irgendwie sagen kann, das war jetzt gut, dass ich da mal eine Viertelstunde durchgescrollt habe. Also was ich jeden Tag auf Twitter noch mache, ich habe so eine Liste mit die wirklich Wichtigen und
so eine habe ich auch, die ist wichtig, ja. Die ist wirklich wichtig halt.
Ich glaube, keine Ahnung, keine 20 Leute sind da drin und die lese ich jeden Tag, weil dann ist man so auf Stand im Freundeskreis und kriegt verschiedene Dinge einfach so mit und das ist auch gut und das ist wertvoll für mich. Aber mir passiert es dann eben auch ganz oft, dass von irgendwelchen Twitter-Säulen wieder geredet wird, die durchs Dorf getrieben werden und ich habe die Sau gar nicht gesehen. Also.
Schön, aber super, oder? Also danach sehnen sich, glaube ich, vor allen Dingen viele, die, die auch schon lange dabei sind und bei denen so der erste Reiz und die erste Verliebtheit mit Twitter halt weg ist, ne?
Ja, also ich habe auch meine Followerschaft dramatisch eingedampft. Also ich, keine Ahnung, ich folge, glaube ich, keinen 150 Leuten mehr. Und das hat halt auch geholfen. Das spielt auch so ein bisschen in den Minimalismus ein, den ich verfolge, dass man eben ja alles aus seinem Leben rausschafft, was nicht dazu beiträgt, dass es ein schönes Leben ist, damit das, was dazu beiträgt, auch den Platz hat.
Perfekte Überleitung, weil du hast im Fragebogen gesagt, du bräuchtest für eine 10 ein Tiny House.
Vor allen Dingen das Grundstück dafür, weil das Tiny House, also haben wir eigentlich, also wir haben es noch nicht gekauft, aber wir hätten da schon ein Modell im Auge, was wir, mein Mann und ich, gerne hätten.
Vielleicht erklärst du mal für alle, die nicht wissen, was ein Tiny House ist, was ein Tiny House ist.
Das ist ein winziges Haus tatsächlich. Also,
also quasi ein Tiny House.
Ja. wie der Name schon sagt, ne? Die haben in der Regel so, also die ganz krassen haben irgendwie 8 Quadratmeter und das, was wir uns jetzt ausgesucht haben, das hat 28 Quadratmeter. Ja, und ist halt also ein freistehendes Haus, ein Familienhaus mäßig, was aber alles hat, also was Bad hat, was eine Schlafecke hat, was eine kleine Küche hat und was halt einen Aufenthaltsraum hat und sehr viele intelligente Verstaumöglichkeiten von Dingen. Und das war halt auch sowas, ich kannte das schon länger, weil ich mich schon länger mit Minimalismus beschäftigt habe, habe aber immer gedacht, ach, meinen Mann kriege ich dazu nicht. Und deswegen haben wir das auch nie angesprochen. Und dann war letztes Jahr ein Tiny House hier in Bielefeld auf dem Platz ausgestellt wegen so einer Immobilienveranstaltung. Ich habe einfach gesagt, ich würde mir das gerne einfach mal angucken. Und habe dann meinen Mann danach so aus Jux tatsächlich gesagt, und könntest du dir vorstellen, mit mir da einzusehen? Und er sofort, total toll. Ja, also passiert einem auch nach damals waren es 7 Jahre Beziehung noch, dass man seinen Ehepartner falsch einschätzt oder dass er der einen überraschen kann. Und seitdem verfolgen wir das so ein bisschen und können uns das gut vorstellen, dass das unsere letzte Wohnung auch wird.
Und daran reizt dich, dass du wirklich beschränkt bist auf das wirklich Wichtige?
Ja, also zum einen, ich glaube, wenn man wenn man mit so einer Wärmebildkamera auf unsere Wohnung gucken würde und wo halten wir uns am meisten auf, das sind, glaube ich, gar nicht so viele Punkte. Das wäre irgendwie bei uns wäre so Sofa und Schreibtisch und Küche und Bett und ab und zu mal kurz ins Bad. Aber so ganz viel, also den Flur, den wir haben, wann hält man sich da schon aus? Oder wir haben einen Bereich in unserem Wohnzimmer, wo ein Esstisch steht, wo wir auch gelegentlich dran frühstücken, aber eigentlich bräuchten wir den zum Beispiel nicht. Oder unsere Küche ist auch echt schön groß und wir kämen aber auch mit einer kleineren Küche deutlich besser zurecht. Also das kennt man vielleicht, wenn man so seinen Schreibtisch vergrößert. Das sorgt meistens nur dafür, dass man einen größeren zugemüllten Schreibtisch hat. Zumindest bei mir ist das früher der Fall gewesen. Wir meinen dieses Minimalismus auch jetzt nicht so asketisch. Also ne, ich hab eine Fotokamera zu Hause.
Musst du ans Telefon gehen?
Nee. Da haben wir einen Anrufbeantworter.
Schön.
Wobei das auch die Klingel sein könnte.
Ah ja, da steht jemand vor der Tür und klingelt. Wir machen mal eine kleine Pause. Was wollen wir uns denn merken? Asketisch gemeint. Asketisch. Das merken wir uns. So, da sind wir wieder. Asketisch haben wir uns gemerkt.
Genau, also wenn du jetzt zu mir nach Hause kommen würdest, würdest du vielleicht nicht auf die Idee kommen, dass das Minimalisten sind oder so. Also wir haben jetzt nicht die reinen weißen Wände und nur 3 Dinge stehen in jedem Raum oder so, sondern wir haben halt die Dinge, die uns wichtig sind und wir haben die Dinge nicht mehr, die uns nicht mehr wichtig sind.
War das was ganz Bewusstes, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt sortieren wir aus und jetzt nur noch die wichtigen Sachen? Wie war das?
Ich war vor 3 oder 4 Jahren mal mit so dieser typischen Wintererkältung und dann klickt man sich durch Netflix und dann habe ich da eine Doku über Minimalismus gesehen und das hat mich angefixt und da kam auch sogar schon ein Tiny House drin vor. Okay. Und das, diese Idee, nur noch das im Leben zu haben, was einem wichtig ist, und im Anschluss daran auch nur noch die Dinge zu machen, die einem wichtig sind, weil das hört ja bei den Sachen nicht auf. Das fand ich echt gut. Und ich bin in dieser misslichen Lage, dass ich kein super ordentlicher Mensch bin, aber es mir nicht gut geht, wenn die Wohnung unordentlich ist. Mhm. Also mein Mann kann da besser mitleben mit einem Schreibtisch, der nicht gut aufgeräumt ist oder wenn mal dreckiges Geschirr auf der Spüle ist oder so. Ich kann das irgendwie, also das stört mich dann. Ja. Aber ich habe auch oft dann gar nicht den Antrieb oder so, jetzt noch die Spülmaschine eben einzuräumen oder das mal eben wegzuräumen oder so. Und da merke ich eben auch, naja, wenn man halt nicht so viel Zeug hat, dann steht halt auch nicht so viel rum.
Ja, klar.
Und
Und dann habt ihr richtig entrümpelt oder wie war das?
Genau, dann haben wir uns, also verschiedene Sachen, also das erste war der Kleiderschrank tatsächlich. Da gibt es ja auch massive Untersuchungen drüber, dass man irgendwie nur 30% seines Kleiderschrankes regelmäßig trägt und der Rest ist, ist Ballast.
Kann ich bestätigen.
Mhm. Und also zum Beispiel, ich habe zwei Jeans und zwei Pullover und vier Hemden und es passt eigentlich alles in so eine Kleiderschrankschublade, würde es mittlerweile passen, wenn ich jetzt Hemden und Pullover nicht aufhängen würde. Das fängt bei ganz vielen anderen Sachen an. Also wir hatten ein 24-teiliges Geschirrset, hatten aber eigentlich nie mehr als 6 Leute zu Gast. Und warum hat man dann nicht nur einfach 6 Teller und 6 Tassen und 6 Gläser? Und braucht man wirklich, also wir brauchen nicht Weingläser und Biergläser und Sektgläser und etc. pp., sondern wir brauchen Gläser, wo man was reinschütten kann und wo unten nichts mehr rausläuft. Und deswegen haben wir jetzt auch nur noch die, die wir schön finden, und die anderen haben wir nicht mehr. Und das sorgt dafür, dass die Wohnung schon mal von Grund auf aufgeräumt aussieht.
Und das gibt dir dann auch irgendwie eine Ruhe und eine Befreiung, ne? Irgendwie.
Ja. Also dann verbringe ich auch die Zeit zu Hause damit, worauf ich Lust habe. Also sei es halt den Film bei Netflix gucken, sei es mich durch Twitter zu wühlen oder sei es irgendwie ein grünes Papier zu schreiben oder mit meinem Mann ein schönes Essen zu kochen. Man muss nicht noch so, ja, eigentlich müssten wir noch das Wohnzimmer aufräumen oder müssten noch den Schreibtisch erst aufräumen, weil erst dann kann ich in Ruhe arbeiten oder sowas. Sondern nein, der Schreibtisch ist eigentlich fast immer für mich passend aufgeräumt und ich kann sofort loslegen. Und vom Tiny House glauben wir, dass das uns noch sehr viel mehr besser tut. Mein Mann und ich sehen uns nicht so viel. Da wurde auf unserer Hochzeit auch schon in der Rede gesagt, vielleicht ist das auch ein bisschen das Geheimnis dieser Beziehung, dass wir uns eben nicht so oft sehen. Wir waren früher eine Wochenendbeziehung. Mein Mann kommt aus Bünde, das ist hier halt im Norden von Bielefeld und so eine halbe Stunde mit dem Zug entfernt. Wir haben uns früher nur am Wochenende hauptsächlich gesehen und ich würde mal behaupten, die bewusste Zeit, die wir uns jetzt, also die wache Zeit, die wir uns sehen, ist vielleicht noch gar nicht so viel mehr als früher, als wir noch eine Wochenendbeziehung sein. Aber das sorgt auch eben dafür, dass man sich dann immer auf diese Zeit entsprechend freut und das wahrnimmt. Mhm. Und mich stört es zum Beispiel, wenn ich irgendwie in der Küche bin und noch was aufräume und mein Mann muss für sein Studium was am Schreibtisch machen, dann sind wir halt in 2 verschiedenen Räumen und sehen uns nicht mal. Yeah. Und das ist für mich schon so eine Barriere, wo ich sage, muss das sein? Der könnte, ja, also dann im Tiny House, wenn ich dann die Küche einräume, dann sitzt er halt am Küchen-Wohnzimmertisch und geht seine Arbeit danach. Und das ist für uns beide eine Vorstellung, wo wir sagen, das ist toll. Dann verbringen wir die wenige Zeit, die wir jetzt eben miteinander verbringen, noch intensiver miteinander. Und eben die ganzen ökonomischen Sachen natürlich. Also habe ja das Glück, dass ich eine Leidenschaft für einen Beruf habe als Softwareentwickler, der gefragt ist und der gut bezahlt wird. Ich könnte mir in Bielefeld kein volles Einfamilienhaus leisten. Und selbst wenn dann irgendwann noch das Gehalt meines Mannes nach seinem Studium dazu käme, wäre auch, also wäre ein Akt. Und ich würde gern so ein Haus auch abbezahlt haben, bevor ich in Rente gehe. Und so ein Tiny House ist halt auch noch mal günstiger. Und wenn das Grundstück dann auch noch kleiner sein kann, ist das auch noch mal günstiger und braucht weniger Strom, braucht weniger Wärmeenergie und reicht uns.
Es tut mir leid, dass ich eben so, als du sagtest, es ist für uns schön, so uns ganz viel dann zu sehen, dass ich da so blöd ach echt gerufen habe. Auch das, also da bin ich wieder komplett anders. Ich liebe meinen Mann über alles, wir lieben uns sehr. Aber wir freuen uns auch immer so sehr, wenn der andere mal außer Sichtweite ist oder wenn man einfach für sich ist. Ich muss immer ganz viel allein sein. Allein sein, ist das was, was du gut kannst?
Ja, total. Also das war früher in meiner Kindheit auch noch viel krasser. Also deswegen habe ich auch gesagt, meine Kindheit riecht nach Wald. Ich war halt viel in der Natur draußen. Mein Elternhaus stand direkt neben einem Waldstück und da habe ich natürlich auch mit den Nachbarskindern irgendwie haben wir da Expeditionen gemacht, aber ich konnte das auch sehr gut alleine oder konnte mich mit meinem Gameboy oder so stundenlang in eine Ecke verkriechen und war der zufriedenste Mensch der Welt. Ich habe das jetzt auch immer noch, weil ich arbeite halt 20 Kilometer von hier und fahre die Strecke mit meinem E-Bike. Und das ist halt jeden Morgen eine Stunde hin, eine Stunde zurück, wo ich für mich bin. Und dadurch, dass ich mein Leben eben mit so vielen spannenden Dingen fülle, gibt es tatsächlich auch Tage, wo mein Mann und ich uns gar nicht sehen. Also ich habe ihn jetzt heute Morgen, als er noch im Bett lag, natürlich schon gesehen, aber wir sind halt da auch wieder ein bisschen unterschiedlich. Ich bin der Frühaufsteher, er ist der spät ins Bettgeher und deswegen, also wenn ich jetzt heute Abend nach Hause komme, dann wird er bei seinem Spieleabend außer Haus sein und ich gehe dann schon ins Bett und er kommt dann irgendwann später wieder. Also wir haben uns heute nicht bewusst in die Augen geguckt und deswegen haben wir da auch diese Zeiten ohne uns. Ja.
Sollte auch überhaupt gar keine Wertung sein, ganz im Gegenteil. Ne?
Dann ist gut.
Weil ich finde das manchmal halt einfach so spannend, wie unterschiedlich die Leute sind und super, super gut. Und eines Tages sitzt ihr dann zusammen in einem Tiny House.
Das wäre die 10.
Das wäre die 10, ja.
Ich würde dich zum Schluss so gerne noch fragen, das werde ich nie vergessen, hast du gesagt?
Wie mein Mann auf meinen Heiratsantrag reagiert hat.
Magst du davon erzählen oder nicht so gerne, ist das zu intim?
Ich sag vielleicht so viel dazu, mein Mann hat mich im Anschluss nochmal gefragt, ob er überhaupt Ja gesagt hat.
Na echt?
Weil er sich so sehr gefreut hat. Ja. Die Details bleiben für uns.
Okay.
Aber was total toll ist, du strahlst total. Ich wünschte, ihr könntet jetzt Dominiks Augen sehen, weil die funkeln richtig. Das ist die ganz große Liebe mit euch, ne?
Na, absolut. Und also wir haben uns unter den eigentlich schlechtmöglichsten Bedingungen noch kennengelernt. Also ich war gerade 6 Wochen aus einer langjährigen On-Off-Beziehung, Fernbeziehung raus. Eigentlich überhaupt nicht. Also bereits, sagen ja auch ganz viele Leute, man soll sich dann nicht sofort in die nächste Beziehung stürzen. Und jetzt ist mein Mann eben auch 12 Jahre jünger als ich. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass wir uns kennengelernt haben. Er war da noch 19 und war gerade mit der Schule fertig. Und ich war entsprechend 12 Jahre älter. Das kann sich jetzt jeder selber ausrechnen. Ja. Und haben natürlich auch ganz viele gesagt, weil mein Ex davor war, ich glaube, nur 3 oder 4 Jahre älter als mein heutiger Mann, eben auch gesagt, na, also willst du dir jetzt noch mal so einen Jungen und der dann irgendwie, wo sich Dinge eben, also Menschen verändern sich ja auch in den 20ern noch und der hat dann vielleicht wieder keine Zukunft mit dir, aber wir haben es gewagt und wir haben gewonnen.
Oh, schön.
Das ist ein ganz schöner Abschluss, wie ich finde. Wir hören einfach mit Liebe auf. Wollen wir mit Liebe aufhören?
Ja, wie bei Schläferz. Alles ist Liebe und Liebe ist anders.
Dominik, ganz, ganz vielen Dank.
Sehr gerne. Danke, dass ich in deinem Podcast sein durfte.
Dankeschön.